Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Folge Nummer 7 des Podcasts Ulysses Lesen. Am Mikrofon begrüßt euch Ralf Schlüter und diesmal soll es um das Thema Joyce Übersetzen gehen. Es ist schon klar, dass das im Bereich der literarischen Übersetzung eher eine Extremsportart ist. Bevor ich dazu komme, möchte ich aber kurz noch darauf hinweisen, dass mein Audioguide Ulysses Lesen seit einigen Wochen online ist. Ich habe ja für jedes Kapitel des Romans eine Einführung aufgenommen und Ziel soll sein, dass man das hört und dann einmal das Buch ganz durchlesen kann und schon einige wesentliche Motive und Themen versteht. Ich freue mich sehr, dass sich zu diesem Audioguide schon so viele Mitglieder angemeldet haben. Bis zum 16. Juni gilt noch das Jubiläums-Sonderangebot und alles Weitere muss ich jetzt gar nicht hier erzählen, das findet ihr auf der Website ulysses-lesen.de. Gut, also Joyce übersetzen. Es ist ja bei Avantgardisten wie ihm die Frage, ob man das überhaupt ins Deutsche holen kann und wenn ja, wie genau das geht. Diese Frage hat mich interessiert, nicht nur zu Ulysses. Auch die anderen Werke von James Joyce sind ja sprachlich nicht gerade unterkomplex. Am allerwenigsten Finnegan's Wake, das Spätwerk, das in mancher Hinsicht so gemacht ist, dass es sich total gegen Übersetzung sperrt. Ich habe mich über dieses Thema Joyce übersetzen mit einem Mann unterhalten, der seit Jahrzehnten schwierige Bücher aus dem Englischen ins Deutsche holt. Friedhelm Rathjen, 1958 geboren, hat große Werke übersetzt von Herman Melville, den Moby Dick, Mark Twains Abenteuer von Huckleberry Finn und viele andere. Von James Joyce hat er die Dubliner übersetzt, beziehungsweise die Dubliners im Original. Ich weiß immer nicht, ob ich dann das Original nennen soll oder das Deutsche. Also Dubliners, Dubliner und A Portrait of the Artist as a Young Man, ein Porträt des Künstlers als junger Mann. Er hat auch Teile des unübersetzbaren Finnegan's Wake übersetzt. Es wäre aber falsch, Friedhelm Rathjen ausschließlich als Übersetzer vorzustellen. Er ist auch Literaturwissenschaftler, Kritiker und hat viele Bücher und Aufsätze publiziert. Darunter Monographien zu Joyce und Samuel Beckett. Seine Schriftenreihe Rejoice kann ich nur empfehlen. Da gibt es immer Schwerpunktthemen in einzelnen kleinen Büchern. Vieles davon hat mit Joyce zu tun, aber vieles auch nicht. Das geht sehr, sehr weit aus in die moderne Literatur. Sehr interessant. Ich habe einen Link zu dem Katalog in die Shownotes gesetzt. Friedhelm Rathjen, das muss ich auch noch erwähnen, ist einer der ganz wenigen, die sich mit James Joyce und Arno Schmidt gleichermaßen gut auskennen. Ich habe mit Rathjen ein langes Gespräch geführt in seinem Haus in Nordfriesland, nicht weit von Nibül. Ich weiß gar nicht, ob man den Wind noch hört auf der Aufnahme, der um das Haus herum wehte, als wir dort saßen. Er wohnt dort direkt hinter dem Deich und die Landschaft erinnert tatsächlich ein bisschen an die irische Landschaft, dieses Raue, diese windige Schönheit und ein bisschen Rougher, das findet man dort auch. Rathjen, das wurde mir dann auch schnell klar, ist nicht nur Fan der irischen Literatur, sondern auch des Landes allgemein. Er ist passionierter Fahrradfahrer, hat etliche Touren auch durch Irland gemacht und ich habe in seinem Haus ein ganzes Regal gesehen mit Irlandbüchern. Dieses Gespräch mit Friedhelm Rathjen liegt jetzt schon eine Weile zurück. Es gehörte zu den ersten, die ich überhaupt für den Podcast gemacht habe. Und jetzt beim Wiederhören konnte ich mich überhaupt nicht entscheiden, etwas rauszukürzen. Einfach weil Friedhelm Rathjen so schön erzählt und weil man so ganz langsam beim Zuhören in einen eigenen Kosmos hineingerät. Ich habe mich deswegen entschieden, nichts zu kürzen und das Gespräch in mehreren Teilen zu veröffentlichen. Ich hoffe, ihr habt daran genauso viel Spaß wie ich. Im ersten Teil geht es um seine eigene Geschichte mit James Joyce, darum, wie er zum Übersetzen kam. Und wir haben auch schon über ein Buch und dessen Übersetzung gesprochen, die frühe Sammlung von Erzählungen, die Dubliners bzw. Dubliner. Meine erste Frage an Rathjen war, ob er sich noch erinnern kann, wie er auf Ulysses und dessen Autor überhaupt aufmerksam geworden ist.
Das weiß ich noch ziemlich genau, weil das eigentlich mein Einstieg überhaupt in die ernstzunehmende Literatur war. Das war im Frühjahr 1979, ist also schon ein bisschen her, als die sogenannte Sonderausgabe in der Wollschläger-Übersetzung erschien im Suhrkamp Verlag. Und ausgelöst wurde das alles dadurch, dass ich im Jahr zuvor meine erste und ausschlaggebende Irlandreise gemacht habe, eine Radrundfahrt rund um die Insel mit zwei Freunden, die vieles bei mir ausgelöst hat. Aber das Schöne war damals in den 70er Jahren halt, es gab viele Leute, die für Irland schwärmten. Und wenn man für Irland schwärmte, musste man sich nicht darauf beschränken, nur für dieses Land zu schwärmen. Man konnte das verbinden mit der Liebe für eine bestimmte Art von Musik. Irish Folk war damals ziemlich groß. Und man konnte es eben verbinden mit der Literatur. So habe ich das auch gehalten, habe dann angefangen, Irish Short Stories zu lesen. Ich muss sagen, vorher, während der Schulzeit in der Oberstufe, hat der Literaturunterricht auf mich eher eine abschreckende Wirkung gehabt, wie auf viele. Da habe ich nur Bücher über Popmusik, Rockmusik und Jazz gelesen. Aber so bin ich dann über diese Irlandreise zur irischen Literatur gekommen. Wie gesagt, zunächst habe ich Short Stories gelesen, die es damals auf dem deutschen Buchmarkt massig gab, und landete dann ziemlich schnell bei Joyce, von dem ich natürlich hatte raunen hören, das sei so einer, der habe seine ganz eigene Logik und bestimmt könne man das nur verstehen, wenn man ihre sei, allerhöchsten und so weiter und so fort, was man halt so mitkriegt oder auffängt, wenn man von nichts eine Ahnung hat. Ja, und ich habe es versucht. Und das war ein tolles Erlebnis, weil ich nämlich so gut wie gar nichts verstanden habe, aber völlig begeistert war.
Das heißt, du gehörst zu den wenigen Menschen, die es gleich auf Anhieb ganz gelesen haben?
Ich habe es ganz gelesen. Das war im Frühjahr, wahrscheinlich so um die Osterferien herum. Ich kann heute natürlich nicht mehr sagen, was mich eigentlich fasziniert hat. Verstehen des Buches war es nicht, das so viel ist klar, aber es hat mich irgendwie gepackt. Und das war wichtig für mich, nicht nur, weil ich damit den Zugang zu Joyce hatte oder einen ersten kleinen Zugang, sondern es hat eigentlich auch meine Vorstellung von Literaturgenuss geprägt. Denn ich weiß seitdem, ein Buch gerne zu lesen oder am Lesen Spaß zu haben, Freude zu empfinden, ist nicht davon abhängig, dass man alles versteht. Das meinen ja viele Leute. Sie fangen an, irgendwas zu lesen und dann verstehen sie irgendwas nicht und dann denken sie, dass entweder das Buch taugt nichts oder sie taugen nichts als Leser. Das halte ich für völlig falsch. Ich glaube eher, also zumindest für mich ist Literatur so ähnlich, als wenn ich tatsächlich mich wieder auf Reisen begebe, in ein mir fremdes Land, durch eine mir fremde Stadt gehe. Und da sehe ich auch alles Mögliche, was ich toll finde, was ich faszinierend finde, wo ich aber gar nicht weiß, wie hängen diese Dinge zusammen. Ich kann da Farben sehen, Gerüche wahrnehmen, Dinge falsch einordnen, mit Sicherheit. Aber so ähnlich sollte für mich auch Literatur funktionieren. Ich verstehe es erstmal nicht, aber es übt eine Faszination auf mich aus. Und dann kann ich natürlich in diese Stadt nochmal zurückkommen, dieses Land häufiger bereisen oder dieses Buch häufiger lesen. Und das ist natürlich etwas, was nicht jedem gegeben ist, dieser Spaß daran, immer tiefer einzusteigen. Aber wenn man diese Veranlagung hat oder sich erarbeitet, dann ist Joyce der ideale Autor und der Ulysses ist das ideale Buch, weil man wirklich jedes Mal wieder neue Dinge daraus entdecken, heben, Schätze heben kann. Also es geht eigentlich nicht nur darum, dass man sich langsam diesem Buch nähert, sondern bei Joyce ist das Buch eigentlich schon so angelegt. Also man kann es auch nicht verstehen, egal was man über Irland und über was auch immer weiß. Bei der ersten Lektüre kann man nicht alles erfassen, was in irgendeiner Weise wichtig oder witzig oder sonst wie relevant ist, weil Joyce es so angelegt hat, dass der Leser, die Leserin Entdeckungen macht und manche dieser Entdeckungen erst machen kann, wenn man das Buch zum zweiten oder zum zehnten Mal lesen kann. Denn dass irgendwas, was auf Seite 23 vorkommt, für einen Belang ist für etwas, was auf Seite 734 vorkommt, das realisiert man bei der ersten Lektüre garantiert nicht, weil man sich nicht jedes Detail dieses extrem detailreichen Buches merken kann.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückkommen auf die Urszene. Du hast jetzt beschrieben, ihr fahrt da mit dem Fahrrad durch Irland. Das ist ja jetzt erstmal nicht städtisch, stelle ich mir vor, ihr seid richtig durch diese weiten Landschaften gefahren, durch auch windigen Landschaften, ähnlich wie hier in Nordfriesland. Und Ulysses ist ja ein Stadtroman.
Ja.
Und welcher Weg führt dahin? Also das Irische daran habe ich noch nicht ganz verstanden. Was da für dich was ist das Irische, was von der Landschaft zu Ulysses geführt hat für dich?
Wahrscheinlich war es eher so, dass diese Fehlinformation vorab, irische komische Logik oder sowas, oder es war vielleicht eben deshalb auch der Umweg über die Irish Short Stories nötig. Denn ich meine, eins ist klar, heute noch mehr als zu Joyces Zeiten Dublin und der Rest Irland sind natürlich zwei relativ unterschiedliche Dinge. Und Joyce hat ja tatsächlich auch eigentlich Irland gar nicht gekannt. Er hat nur Dublin gekannt und so ein bisschen drumherum. Andererseits, also jeder, den ich kenne und der eine große Irlandliebe mit sich rumträgt, schätzt auch Dublin irgendwie und sei es nur als Gegenpol für den Rest Irlands. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, das Eigentliche an Literatur ist die Sprache, was man natürlich so als Jungspund, der von einem Land begeistert ist und deswegen Bücher aus diesem Land liest, vielleicht noch nicht so realisiert, aber spätestens bei der intensiven Joyce-Lektüre kommt man ja drauf, dass das wichtigste Thema immer der Umgang mit Sprache ist. Und da ist auf jeden Fall was Irisches drin. Also so ein irischer Witz oder so eine irische, ja eigentlich schon diese Konzentration auf das, was Sprache machen kann, was in der Sprache auch alles schiefgehen kann, das ist sehr irisch. Und in dem Sinne ist Joyce dann doch ein Ire.
Ja, keine Frage. Als du das Buch dann durch hattest, wie ging es dann weiter? Wie bist du dann mit Ulysses umgegangen? Hast du es erstmal ins Regal gestellt und warst froh und stolz, dass du es überhaupt gelesen hattest? Oder hast du direkt daran weitergedacht und gearbeitet? Wie war das?
Naja, ich meine, ich hatte damals natürlich noch nicht gelernt, dass man ein Buch immer wieder lesen kann, muss, darf, wie auch immer. Also ich habe es dann ins Regal gestellt, klar. Und ich habe halt geschaut, was gibt es von diesem Autor noch? Erstens, aber zweitens auch, was gibt es noch an weiteren irischen Autoren? Ich bin dann auf diese Weise als nächstes zu Beckett gekommen, der für mich genauso ein wichtiger Autor ist, obwohl er in gewisser Weise auch ein völliger Gegenpol zu Joyce ist. Aber die hängen natürlich zusammen. Und ich habe natürlich dann mir auch die anderen Bücher von Joyce besorgt und gelesen. Und gut, eins muss ich vielleicht noch dazu sagen, ich habe natürlich das alles in deutscher Übersetzung gelesen. Also dieser junge Irlandschwärmer, der war nicht in der Lage, ohne weiteres irische Literatur im Original zu lesen. Das kam dann später auf der Uni, was auch nicht unwichtig war, erstens, um in den Originaltext reinzukommen, zweitens, um auch dieser, wie soll man sagen, privaten Passion, so einen intellektuell-universitären Unterbau zu geben. Aber gut, es ist immer gut, wenn die Begeisterung als erstes da ist und als zweites dann die Kenntnisse kommen. Aber auch die anderen Bücher von Joyce habe ich auf Deutsch gelesen, wobei dann natürlich ein Problem auftauchte, dass es ein Buch gab, was es nicht auf Deutsch gab.
Das ist ein gutes Stichwort, da wollte ich dich fragen. Man liest nämlich immer, du hättest schon mit Anfang 20 deine ersten Übungen in Übersetzung sein gewesen, Finnegan's Wake direkt zu übersetzen. Das ist doch größenwahnsinnig eigentlich, oder?
Ja, vielleicht bin ich das ja auch. Ich meine, das ist eine Wiederholung des Einstiegs in die Literatur. Wenn ich sage, das erste Buch, was ich gelesen habe, war der Ulysses. Ja. Ein bisschen übertrieben, aber ne? Dann kann ich quasi als zweites dazu sagen, die erste Übersetzung, die ich jemals gemacht habe, war Finnegan's Wake. Das wäre dann der Versuch, das nochmal zu toppen. Aber es ist tatsächlich so. Ich habe ursprünglich natürlich nicht das ganze Buch gemacht. Das ist noch ein Unterschied. Aber ich habe festgestellt, es gibt Finnegan's Wake nicht in deutscher Übersetzung. Die zweite Frage wäre eigentlich, gibt es das auf Englisch? Denn es ist ja auch kein Englisch, was Joyce da fabriziert hat, sondern ein Mischmasch aus allem Möglichen. Und ich wollte immer wissen, wie dieses Buch auf mich wirken würde, wie es funktionieren würde, ob es funktionieren würde, wenn es in meiner Muttersprache verfügbar wäre. Denn das Problem ist, natürlich kann ich mir dieses Buch irgendwie zusammenbuchstabieren, wie jedes Buch in einer fremden Sprache, die ich halbwegs beherrsche. Aber der Leseeindruck ist natürlich ein völlig anderer, als wenn ich etwas lese in meiner Muttersprache. Und diesen Eindruck wollte ich haben, gab es aber nicht, weil es das Buch nicht auf Deutsch gab. Also dachte ich, ja, dann gehst du mal eben selber dabei und machst also eine Übersetzung zumindest einiger Seiten, um so diesen Leseeindruck zu haben. Ja? Also der Plan, wenn man das Plan nennen möchte, war, ich gehe Wort für Wort, Satz für Satz rein in diesen Text, mithilfe der Sekundärliteratur natürlich. Alleine hätte ich das nie schaffen können, aber die kann mir sagen, was da alles drinsteckt. Und dann prökel ich so lange rum, bis ich einen deutschen Text habe, lasse den mal eine Weile liegen, bis ich vom deutschen Text eigentlich genauso wenig wieder verstehe wie vom Original. Und dann kann ich aber diesen deutschen Text mir vornehmen und mal flott runterlesen, mal flott durchlesen, so wie Lesen eigentlich sein soll. Denn Lesen, auch bei Joyce, soll ja nicht so sein, dass ich Wort für Wort alles seziere. Lesen ist, einfach durch den Text
auch
durchgehen.
Zum Schluss zu kommen. In einen Fluss hineinzukommen beim Lesen, in irgendeiner Form.
Ja, genau. Also es gibt ja Aufnahmen von Joyce selber. Er hat zwei Lesungen gemacht. Einmal ein Stück aus dem Ulysses, was für mich eigentlich nicht so ein ganz tolles Stück ist, aber er hat etwas rausgenommen aus dem Ulysses als Lesetext, wo er irgendeine Qualität, sagen wir mal, des Dubliner Englisch sah. Aber er hat gelesen auch das Anna Livia Kapitel aus dem Wake. Und er liest das in einer ganz normalen Vorlesegeschwindigkeit, so wie Literatur gelesen werden will. Und es klingt toll, ja. Und so hatte ich mir das auch gedacht, dass ich halt ein Stück habe, aber dann in einer mir zugänglichen Sprache oder zumindest als Basis in einer mir zugänglichen Sprache, um das dann in diesem ganz normalen Lesetempo lesen zu können. Und das habe ich mir dann selber geschaffen sozusagen. Und in gewissem Sinne hat es funktioniert, weil ich natürlich auch tatsächlich nach sehr kurzer Zeit meine eigene Übersetzung nicht mehr verstanden habe. Aber es geht eben nicht ums Verstehen oder nicht primär. Es geht erstmal darum, einen Eindruck zu gewinnen und von dem Text sich mitreißen zu lassen, sich hineinziehen zu lassen und mal zu schauen, was passiert.
Kann man sagen, dass du es gelesen hast, indem du es übersetzt hast? War das noch nicht die Rolle des Übersetzers, sondern du wolltest es erstmal für dich als Leser erschließen und hast es deswegen übersetzt? Kann man das so
sagen? Ist eigentlich richtig. Ich wollte mir was herstellen, was ich als Leser mir vornehmen kann. So etwa.
Ne? Und war das die Urzündung für dich, Übersetzer zu werden auch?
Das hat sich zumindest daraus entwickelt. Ja, also es ist nicht so, ich habe mich hingesetzt, zwei Seiten finde ich jetzt weg übersetzt und gesagt, toll, jetzt werde ich Übersetzer. Das würde auch nicht funktionieren. Ich war auch lange der Meinung, es gibt zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das eine ist Finnings Wake übersetzen, das andere ist alles andere übersetzen. So unterschiedlich sind sie am Ende dann doch vielleicht wieder nicht. Aber es ist natürlich schon ein sehr, sehr spezieller Fall, weil man sehr viel herumprökeln muss an Details. Ne?
Du hast dann ja, also in deiner Biografie steht, ab 1989 als Übersetzer gearbeitet, also einige Jahre später dann angefangen, daraus auch einen Beruf zu machen. Du hast, habe ich schon erwähnt am Anfang, große Autoren übersetzt aus dem Englischen. Du hast erst viel später, eigentlich in diesem Jahrhundert, in diesem letzten Jahrzehnt, dann Joyce nochmal übersetzt ins Deutsche. Das Porträt des Künstlers als junger Mann 2012 erschienen und im vergangenen Jahr die Dubliner. Warum so spät? Also wenn Joyce so am Anfang stand deines Leselebens und des Übersetzerlebens und dann drei Jahrzehnte später kommen dann diese Texte, wie kam es dazu?
Das ist einfach geschuldet dem sehr äußerlichen Kriterium des Urheberrechts. Man kann alles übersetzen, was man übersetzen möchte, aber publizieren kann man es natürlich nur, wenn entweder die Rechte an den Texten frei sind oder wenn ich sie mir besorge, beziehungsweise wenn ein Verlag sie einkauft. Und Joyce war geschützt, ursprünglich bis in die frühen 90er Jahre hinein. Deswegen habe ich damals dann auch versucht, als er das erste Mal frei wurde, meine damaligen Finnings Wake oder Teile meiner damaligen Finnings Wake Übersetzung zu publizieren. Es waren einige schon 89 gedruckt worden in einem Surkamp-Bändchen Finnings Wake Deutsch, aber ich hatte noch mehr. Und das sollte der Band sein, Geschichten von Shem und Sean. Der lag also 1992 etwa dem Surkamp Verlag vor. Ich hatte ihnen geschrieben und gesagt, Joyce ist ab diesem Jahr frei und ich könnte also meine Übersetzung überall machen, aber wäre ja schön bei Surkamp. Da hat man gesagt, ja, wollen wir machen, aber es passierte nichts. Und dann plötzlich geriet Joyce wieder zurück ins Copyright. Eine sehr unglückliche Entwicklung für Menschen wie mich.
Wie konnte das passieren?
Wieso? Das war eine EU-Geschichte. Also bis in die 90er Jahre hinein galt in Großbritannien eine Schutzpflicht von 50 Jahren. Bei uns in Deutschland wie in anderen Teilen Europas eine 70-Jahres-Frist. Und dann gab es eine sogenannte EU-Harmonisierung, in dessen Folge dann europaweit mit kleinen Ausnahmen wie eventuell der Schweiz überall die 70-Jahres-Frist galt. Das heißt, es gab ein kurzes Zeitfenster, wo die Rechte an Joyce zumindest in einigen Ländern frei waren. Und dann plötzlich wurde er wieder geschützt. Und ab dem Moment ging es halt wieder nicht. Und ich muss sagen, ich gehöre zu den wahrscheinlich Millionen von Menschen, die der Joyce-Nachfahr und Enkel Stephen Joyce nicht mochte. Also er hatte eine Liste, eigentlich hatte er eine Liste der wenigen Menschen, die er von seinem generellen Nichtmögen ausnahm, und ich wurde nicht ausgenommen, mich mochte er auch nicht. Und es gab einfach keine Chance, etwas zu publizieren. Ich habe dann auch aufgehört, Anfinding ins Welcome zu übersetzen, weil ich halt jetzt sah, ich muss jetzt wieder 20 Jahre warten, bis Joyce ein zweites Mal frei wird. Dann erschienen auch tatsächlich meine Geschichten von Shem und Sean, oder sagen wir mal Joyces Geschichten von Shem und Sean in meiner Übersetzung. Aber in diesen 20 Jahren war halt nichts drin. Und deswegen auch in dieser Zeit keine anderen Joyce-Übersetzungen. Also der Auftrag oder die Anfrage, das Porträt des Künstlers als junger Mann zu übersetzen, kam natürlich dann erst, als das Jahr 2012 heranrückte, in dem Joyce nun endgültig frei war. Und in dem Jahr und ab dem Jahr erschienen halt verschiedene Übersetzungen, auch neue Ausgaben im englischen Bereich.
Vielleicht auch ganz kurz nochmal zur Erklärung für unsere Leser und Leserinnen. Das ist dann so, es geht um den Tod des Autors. Ne? Wenn der Autor gestorben ist, dann gilt eine Frist von 50 beziehungsweise eigentlich 70 Jahren. Und wenn diese Frist verstrichen ist, dann sind dann aber auch alle Werke gemeinfrei, oder?
Ja, da gibt es noch ein paar Häklichkeiten. Aber im Prinzip ist es so, 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Und dann muss ich warten bis zum nächsten 1. Januar. Das heißt, Joyce ist gestorben am 13. Januar 1941 plus 70 Jahre wäre Januar 2011. Aber dann erst ab dem darauffolgenden nächsten 1. Januar ist es frei. Das gilt für Texte, die zu Lebzeiten publiziert worden sind. Texte, die unveröffentlicht sind, die man im Nachlass findet oder was auch immer, Briefe, haben spezielle Regelungen. Ach so, da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist auch dann wiederum in jedem Land anders.
Ja,
Aber generell gilt eben diese Schutzfrist 70 Jahre nach dem Tod.
Und ab da ist es dann eigentlich nur noch eine wirtschaftliche Überlegung, ob ein Verlag das machen möchte, oder?
Richtig.
Dass er sagt, also wir setzen noch mal jemanden ran und der das noch mal macht.
Wirtschaftliche Überlegung. Verlage haben manchmal auch andere Überlegungen.
Verlegerische Überlegungen, sagen wir mal.
Ja, kann man so sagen. Also es gibt tatsächlich manchmal Verlage, die manchmal Dinge machen, die sich wirtschaftlich nicht rechnen. Es gibt natürlich oft Dinge, die sich wirtschaftlich nicht rechnen, aber wo man es vorher nicht weiß. Aber manchmal gehen sie halt auch Wagnisse ein, oder manchmal machen auch Verlage, wie auch wir normalen Menschen, Dinge, die sich nicht rechnen, die aber irgendwie was anderes einem bringen, und sei es nur einen guten Ruf oder was auch immer. Ja? Also Verlage kennen ja diesen schönen Begriff der Mischkalkulation. Man muss nicht mit allem, was man macht, verdienen, aber am Ende muss insgesamt ein Verdienst dabei rausspringen. Und ja, deswegen werden halt auch Dinge gemacht, mit denen man sich einen guten Ruf erarbeiten kann als Verlag und die sich dann nicht auszahlen.
Gibt es etwas, was James Joyce grundsätzlich von anderen Schriftstellern unterscheidet, von allen anderen, die du kennst?
Wahrscheinlich nicht grundsätzlich, aber vieles, was man auch bei anderen Autoren hat, hat man bei ihm halt in Extremform. Und das eine ist natürlich das Spätwerk Finding ins Wake. Also es gilt als schwierigstes Werk der Weltliteratur, und ich habe noch nicht alle Werke der Weltliteratur daraufhin abgeklopft, ob nicht irgendwo noch was Schwierigeres ist. Das ist aber auch egal. Also die Tendenz ist schon da. Wenn jemand ein 600-Seiten-Werk schreibt, wo praktisch kein Satz wirklich dudengemäß, würde man im Deutschen sagen, also nur aus vorher existenten Vokabeln besteht, dann ist es sehr extrem. Wenn jemand in diesem Text auf der Basis des Englischen mindestens 40 Sprachen verrührt, dann ist das schon extrem. Und da gibt es nicht viele Autoren, wo man Ähnliches finden konnte, schon gar nicht vor Joyce. Also später gibt es immer ein paar, die es nochmal versuchen. Eine andere extreme Geschichte ist sicherlich dieser äußerst genauer Blick auf die Sprache oder auch das Sensorium für die Sprache. Ist nicht nur ein Blick bei ihm, er konnte ja nicht gut gucken, ist es eigentlich eher ein Gehör. Aber er nahm halt auf, nicht nur was Menschen sprechen, sondern vor allen Dingen, wie sie sprechen, was ja auch bei der Literatur das Entscheidende ist. Also es gibt in Literatur, nach meinem Verständnis, Literatur, die zählt, nicht darum, was da geschrieben ist, sondern wie es geschrieben ist, wie mit Sprache umgegangen wird. Und das ist etwas, was Joyce in eine extreme Geschichte verwandelte. Er hat also eigentlich, ja, wie soll man sagen, es gibt Autoren, die haben ihren Stil, der ist mehr oder weniger gut. Und Joyce hat eigentlich, wenn man es genau nimmt, keinen Stil. Oder er hat vielleicht anfangs einen und schreibt sich den weg. Denn ihm geht es eher darum, alle Stile, die es gibt, zu beherrschen und irgendwie zu verwenden. Und zwar nicht irgendwie, sondern dann wirklich passgenau. Er schaut hin, was ist vorhanden, wie sprechen Leute, wie schreiben Autoren und wo ist es sinnvoll, das so zu machen und wo kann ich es übernehmen, und baut daraus eigentlich Entwicklungen, literarische Entwicklungen zusammen. Es ist auch ein Charakteristikum seiner Bücher, dass sie nicht von der ersten bis zur letzten Seite gleich sind. Also der Ton verändert sich, viele Dinge verändern sich. Die Bücher haben sich auch in der Zeit des Entstehens meistens verändert. Also er fing mit irgendeiner Konzeption an, die er dann aber während des Tuns immer weiterentwickelt hat. Und ja, extrem, ein Extrembeispiel ist dann halt der Ulysses. Der Ulysses, wo er jedes Kapitel in einem anderen Stil oder an einer anderen Tonlage und wie auch immer handhabt, anfangs relativ realistisch erzählend, und dann plötzlich fängt er aber an, alle möglichen vorhandenen Sprachformen zu karikieren, zu parodieren und so weiter und so fort. Und immer mit einer genau austarierten Funktion das alles versieht. Genauso im Porträt des Künstlers als junger Mann, wo eigentlich das Buch mitwächst mit diesem heranwachsenden Jungen. Das heißt, auf der ersten Seite haben wir dann halt Babysprache, Kleinkindersprache, und am Ende kommen wir in ganz pathetischen Sprachformen an. Das heißt, die Bücher verändern sich und die Sprache ist immer sehr präzise, sehr exakt abgestimmt auf das, was erzählt wird, und vor allen Dingen auf die Figuren, aus deren Perspektiven erzählt wird. Und das gibt es auch bei anderen Autoren, aber ich glaube schon, dass er da eine Qualität und auch eine Reflektiertheit erreicht hat, die verdammt selten ist und die vor allen Dingen vor ihm natürlich selten war.
Wenn man jetzt die Herausforderung annimmt, diesen ständigen Wandel der Sprache mitzuvollziehen als Übersetzer und zu übertragen, was ist daran, gibt es daran was besonders schön und erfüllend ist, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Autoren?
Ja, das Erfüllende ist natürlich immer, wenn es irgendwas gibt, was schwierig ist, was unmöglich scheint und wo man dann doch plötzlich zu irgendeiner Lösung kommt. Ne? Also im Grunde so etwas wie das Bewältigen von kniffligen, schwierigen Aufgaben. Ja.
Muss man einen Hang zum Kniffligen haben, wenn man James Joyce gerne liest und sich damit beschäftigt?
Es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, welche Werke von Joyce man sich vornimmt. Es wird immer kniffliger. Aber na, knifflig ist das eine. Also ich glaube, es gibt erstmal noch eine etwas generellere Vorbedingung, die hilfreich ist, die ich zum Glück mitbringe. Also man muss einer dieser Menschen sein, die etwas nicht nur oberflächlich wissen oder anschauen wollen und dann schnell zum nächsten wollen, sondern die für die Sachen, je mehr sie sich damit beschäftigen, immer interessanter werden. Ja? Und wenn man diese Vorbedingungen mitbringt, dann ist Joyce der ideale Autor, weil man da immer weiter graben kann und man gräbt und gräbt und findet auch immer wieder was. Und es wird eigentlich dann immer interessanter, aber eben, ja, bei mir funktioniert es nicht bei jedem. Und das ist für einen Übersetzer wahrscheinlich auch eine gute Vorbedingung bei Joyce.
Und gibt es dann auf der anderen Seite was besonders frustrierend ist bei Joyce, wenn man so intensiv dort einsteigt?
ja, das ist ja eigentlich dieselbe Medaille von der anderen Seite angeschaut. Also wenn das Erfüllende oder das Beglückende natürlich die Lösung unlösbar scheinender Aufgaben ist, dann gibt es auf der anderen Seite haufenweise unlösbare Dinge, die unlösbar bleiben und die frustrierend sind. Also wo ich die Sachen drehen und wenden kann, wie ich will und immer das Gefühl habe oder feststelle, ja, ich kann hier noch ein Stück weitergehen und dann habe ich tatsächlich zur Hälfte etwas Gelungenes hingekriegt, aber darüber hinaus komme ich nicht. Und zur Hälfte gelungen ist ja schon mal wieder auch zur Hälfte misslungen. Und das passiert eigentlich immer wieder bei Joyce, eben weil diese Texte so genau gearbeitet sind. Ja, also es gibt auch Literatur, da kommt es nicht so genau drauf an, aber bei ihm kommt es immer auf alles genau drauf an. Und selbst die Dinge, die bei Joyce misslingen, im Grunde sind die Bücher auch, ja, sie feiern das Misslingen oder das nicht reine Aufgehen der Dinge. Und gerade das, was dann ja eigentlich ein Abfeiern von Patzern, von Fehlern, von Missverständnissen und so weiter ist, das aber zu bewahren in der Übersetzung, ist höllisch schwer. Es reicht ja nicht, wenn man selber es nicht hinkriegt. Also dieses Nicht-Hinkriegen in den Texten muss hingekriegt werden, sonst geht es wieder nicht auf.
Das ist ja schon ein dialektischer Prozess dann sozusagen, wenn man so will. Vielleicht können wir mal in die Werke genauer einsteigen und so ein bisschen durchgehen. Ich würde es mal ganz grob und einfach nur um der Handhabbarkeit willen ein bisschen unterscheiden in zwei Gruppen. Ich würde sagen, es gibt von den vier großen Werken, die publiziert wurden, zwei, die man vielleicht als relativ leicht lesbar oder relativ konventionell beschreiben könnte. Das sind die Geschichten, die Dubliners. Und das ist der Roman The Portrait of the Artist as a Young Man. Und dann gibt es zwei, die als sehr schwierig gelten und die dieses Verschlüsseln und Kodifizieren sehr stark betreiben. Das ist Ulysses und natürlich Finnegan's Wake. Ja. Mit den Dublinern fangen wir an. Das ist eine Sammlung von 15 Kurzgeschichten. Die sind erschienen 1914. Das sind so Geschichten aus dem mittleren bis Kleinbürgertum in Dublin. Und man lernt Menschen kennen, es wird dann so schlaglichtartig beleuchtet, das Leben von Menschen, die eigentlich ausbrechen wollen aus ihrem Leben, die aus diesem etwas determinierten Leben zwischen Katholizismus, englischer Herrschaft, einer gewissen Tristesse in der Unterklasse oder in einem Kleinbürgertum ausbrechen wollen, aber daran scheitern. Kann man das so sagen? Also es ist eigentlich wie so ein Startpunkt, oder? Für Joyce auch. Also das, wo er aufgewachsen ist, dass die Umgebung, in der er groß wurde, nochmal zu skizzieren und auch zu sagen, was daran das Problem für ihn war, warum er weggegangen ist.
Ja, das trifft es relativ gut. Er hat ja auch angefangen, schon diese Texte zu schreiben, diese Erzählungen zu schreiben, als er selber noch in Dublin war. Was nicht lange war, er war ja erst Anfang 20, als er schon geflohen ist aus seiner Heimatstadt. Und genau das war es, was nach seinen Worten ihn gestört hat, die Lähmung, die über dieser Stadt hing, er entfloh der Lähmung, und die hat er tatsächlich in diesen Geschichten beschrieben. Alles Spätere hat er dann schon nicht mehr in Dublin geschrieben, sondern aus der Distanz, und dann wird er auch wieder ein bisschen, wie soll man sagen, weicher in seinem Verhältnis zur Heimatstadt, aber die Dubliner Erzählung geben wirklich seinen übelsten Blick auf diese Stadt wieder aus dieser Zeit, als sie ihm am übelsten vorkam. Also sie hat ihn eigentlich an der Entwicklung gehindert, die er hätte nehmen wollen, die er dann eigentlich auch später genommen hat. Aber zunächst einmal standen ihm alle möglichen Dinge nicht offen. Die Möglichkeiten, die er hätte haben wollen, hatte er zumindest in Dublin nicht. Und daran hat er sich abgearbeitet, hat teilweise die Figuren halt so angelegt, dass sie Ähnliches wollten wie er, aber diese Figuren schaffen es alle nicht. Und er hat sich natürlich gewünscht, dass er selber es dann doch schaffen würde.
muss man vielleicht auch noch mal ergänzen für die, die die Joyce-Biografie nicht so gut kennen. Er kommt jetzt auch nicht gerade aus einer reichen Familie. Er kommt aus einer Familie, die zwar mal wohlhabend war, die aber verarmt ist. Ja. Nach und nach hat er einen Vater, der jetzt nicht gerade dazu neigte, Erfolgsgeschichten hinzulegen, sondern immer die Familie immer weiter reingeritten hat. Er hatte viele Geschwister. Ich glaube, es waren 10 insgesamt, oder?
Das kommt schon darauf an, wo man anfängt zu zählen, wo man aufhört. Es gab also Totgeburten und so weiter und so fort. Aber es ist so, dass dieser Vater es geschafft hat, ein eigentlich ganz gutes Familienvermögen durchzubringen, von Jahr zu Jahr schlimmer. Und auch die Wohnungswechsel innerhalb Dublins folgten immer schneller aufeinander, weil immer schneller sie ihre Miete nicht mehr bezahlen konnten und dann schnell wieder getürmt sind. Und Joyce hat halt beides mitbekommen. Er ist anfangs auf gute, edle Internatsschulen geschickt worden und hat dann im Grunde diesen Abstieg auch selber miterlebt, auch in seiner Ausbildung oder im Reduzieren seiner Möglichkeiten.
Und diese Atmosphäre, die aus so einer Biografie erwächst, die spiegelt sich eben sehr stark in diesen Geschichten. Du hast dich ja jetzt mit den Dubliner, ich weiß gar nicht, ob man jetzt, wir sagen Dubliner, weil es dann sozusagen die Eindeutschung ist, ja. Also im Original natürlich Dubliners. Du hast dich mit den Dubliner-Geschichten ja nochmal sehr ausführlich beschäftigt. Hast du eine Lieblingsgeschichte in dieser Sammlung?
Die wechselt eigentlich immer.
Ja. Und heute?
heute könnte ich nicht sagen. Weiß ich nicht, da müsste ich sie wieder lesen. Wenn ich sie heute lese, kann ich dir morgen sagen, welches meine Lieblingsgeschichte ist, aber dann darf ich übermorgen nicht wieder lesen, denn dann hätte ich in 3 Tagen wieder eine andere Lieblingsgeschichte wahrscheinlich. Also es ist natürlich schon so, wenn man sie in der Reihenfolge liest, in der diese Geschichten im Buch stehen, dass sie immer komplexer werden. Also die ersten wirken sehr, sehr einfach, sind auf eine gewisse Weise auch sehr einfach und dann wird es immer komplexer. Man fragt sich dann natürlich manchmal, gerade bei diesen frühen Geschichten, wenn man nicht wüsste, dass sie von Joyce sind oder wenn sie nicht von Joyce wären, würde man sie eigentlich mit diesem genauen Blick auch lesen, wie es heute gemacht wird. Und wenn man sie so genau liest, kommt man natürlich plötzlich darauf, dass man sagt, man merkt es schon, es ist von Joyce. Mhm. Aber sie würden, glaube ich, schon anders wirken, wenn nicht der Name Joyce drüber stünde. Was läuft eigentlich ab? Also sicherlich, die oberflächlich besehen, wird einem ja nahegebracht, welche Figur was warum macht. Aber wenn man an dieser Oberfläche verharrt, kriegt man eigentlich das Eigentliche der Geschichte nicht mit. Mal abgesehen davon, dass natürlich ein zusätzliches Problem noch da ist, dass für manche Dinge muss man in bestimmten religiösen Dingen Bescheid wissen, in katholischen Riten und so weiter. Also gerade diese Geschichte Grace auch oder Gnade dann im Deutschen, die gewinnt nochmal ganz viel, wenn man einen Kommentar sich besorgt, wo all diese angeblichen religiösen oder theologischen Feinheiten, die von Priestern oder von welchen Figuren auch immer geäußert werden, wo die mal abgeklopft werden und wo sich herausstellt, da wird alles durcheinander geworfen, da werden Heilige verwechselt, da wird über irgendwelche Päpste irgendwas gesagt, was überhaupt nicht stimmt. Und das ist eigentlich wieder so ein Fall, je tiefer man eindringt in die Texte oder in das, was da drunter steckt, desto mehr fangen sie auch an zu leben und desto witziger und aussagekräftiger werden sie.
Sind Sie sich eigentlich immer ganz sicher, dass sowas auch bewusst gemacht wurde von Joyce, oder kann es auch mal sein, dass er sich selber auch nicht so gut auskannte?
In dem Fall kann das nicht sein. In dem Fall, glaube ich, kannte er sich aus. Also diese ganze katholische Geschichte ist ihm eingebläut worden. Er war halt auf katholischen Schulen, Internatsschulen.
Jesuitenschulen,
was wohl für sein Denken und seine Art mit der Welt umzugehen auch nicht folgenlos war. Und er hat eine Weile auch mit dem Gedanken gespielt, selber Priester zu werden. ist es dann auf andere Weise geworden. Also, aber
Kunstpriester.
Ja, Kunstpriester, aber letzten Endes stimmt das auch nicht, weil er, also alles Priesterliche hat er ja abgelegt. Ein Priester müsste den Leuten deutlich machen, was gut und was schlecht ist, aber die Kunst von Joyce ist eher, die Sachen nicht deutlich zu machen. Ja, er verheimlicht ja, also er versteckt sich auch, er versteckt sich hinter seinen Figuren, er lässt Figuren auffahren, die irgendwie völligen Unfug machen oder halben Unfug machen oder Quatsch erzählen, Dinge erzählen, die nicht stimmen, und Joyce steht aber nie auf und sagt, guck mal, der erzählt Quatsch, er lässt uns das selber herausfinden, und das ist eine sehr unpriesterliche Haltung eigentlich.
Keine Frage, das stimmt, ja. Es gibt am Schluss dieser Sammlung gibt es die Geschichte The Dead, die Toten. Die gilt unabhängig von der Sammlung als eine der großen, großen Geschichten in der englischen Literatur des 20. Jahrhunderts und sicher auch zu Recht. In dieser Geschichte passiert ja fast gar nichts.
Ach, ich würde sagen, da passiert so viel wie in keiner anderen. Aber ja, es ist dann wieder die Frage, was versteht man unter etwas passiert? Ja, also es gibt in dieser Geschichte mehr Personal, mehr Figuren als in jeder anderen. Sie gehen offener und vielfältiger miteinander um. Es wird mehr gesprochen und geredet als in allen anderen. Aber es ist natürlich auch viel Leerlauf, weil es halt eine Festivität ist, so eine Jahresabschlussfeier, die offensichtlich schon seit Jahrzehnten so oder ähnlich abläuft. Und passiert nun viel oder passiert wenig oder gar nichts, das ist schwer zu sagen.
Ja, man wird bekannt gemacht mit den Figuren, man ist an diesem Abend dabei, geht so mit durch diesen Abend und fährt am Ende mit einer der Figuren nach Hause und dessen Frau. Und es endet dann in einem Gedankenfluss, so ähnlich ein bisschen wie später Ulysses.
Also, kann man sagen, ja. Ja gut, und man kann dann natürlich auch wiederum sagen, also da eben auf dieser großen, tollen Feier ist ganz viel passiert, aber jetzt in dem Moment, wo wir uns hier in ein Hotelzimmer zurück verkriechen und gleich einschlafen werden und wo eigentlich gar nichts mehr passiert, im Grunde wird jetzt aber die ganze Geschichte erst gezündet, weil jetzt plötzlich auch Dinge im Kopf passieren und Dinge auch passieren zwischen diesen beiden Figuren, die eine Ehe führen seit Jahrzehnten, wo in diesem Moment erst der Mann etwas erfährt von dieser Frau, was er noch nie wusste. Und das ist, ich meine, da passiert ganz viel oder es passiert gar nichts, aber es wird klar, es ist mal was passiert in der Vergangenheit dieser Frau, was dieser Mann aber nicht wusste. Und das ist eigentlich das, wo es dann plötzlich anfängt zu zünden. Und
geht's um eine Affäre der Frau, ne?
Eigentlich. Ja, Affäre oder ist eigentlich viel zu viel gesagt. Also es gab mal einen Jungen, der für sie geschwärmt hat und der gestorben ist. Ja. Und aber eigentlich ist es, das Besondere ist die Inszenierung. Nachdem man diesen ganzen feierlich-äußerlichen Klimbim vorher hatte, steuert es auf diese doch eigentlich ganz anders gelagerte Situation zu. Dennoch ist dieses ganze Vorgeplänkel eigentlich schon wichtig, denn ohne das würde, glaube ich, auch diese Intensität überhaupt nicht funktionieren. Mhm.
Also es gab ja schon von den Dublinern eine Übersetzung ins Deutsche, und zwar von Dieter E. Zimmer von 1969. Du hast dich jetzt nochmal daran gemacht, eine Neuübersetzung zu machen, und du hast mal gesagt, es sei immer noch eine sehr gute Übersetzung eigentlich, die alte, die es schon, oder die vorherige, die es gab, aber Übersetzungen würden schlechter altern als das Original.
Ja, das habe ich gesagt, das habe ich allerdings nicht über diese Dubliner Übersetzung gesagt, sondern tatsächlich über die Portrait-Übersetzung, die alte von Reichardt. Es gilt aber eigentlich für viele gute Bücher auf der Welt, nicht für alle leider, aber es ist so, ich meine, die Grundfrage, die wir uns stellen müssen, die mir ständig wieder gestellt wird, wenn ich sage, ich bin Übersetzer, habe das und das übersetzt bei Klassikern, ist, wieso war das nicht schon übersetzt? Mhm. Und also dieses Bewusstsein, dass ein Buch mehrmals übersetzt werden kann und dass es vielleicht auch mehrmals gut übersetzt werden kann, dass dieses Bewusstsein ist, kann nicht bei jedem da sein, aber für einen Übersetzer ist es eigentlich ziemlich wichtig, einfach um zu sehen und zu akzeptieren, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, ein Buch nicht nur zu übersetzen, sondern auch gut zu übersetzen, dass aber tatsächlich diese Möglichkeiten auch ein bisschen in ihrer Zeit verankert sind.
Wie ist dieser Zusammenhang? Weil es ja so ein bisschen, man könnte ja sagen, okay, wenn das Original ein Klassiker ist, wieso altert dann die Übersetzung? Was ist dann der Unterschied, wenn das eine gute Übersetzung ist?
So richtig verstanden habe ich das tatsächlich auch noch nicht. Es gibt auch Leute, die sagen, so wie man alle 20 Jahre eine neue Übersetzung machen muss, müsste man das Original alle 20 Jahre überarbeiten, was zum Glück nicht geht und in der Regel nicht geschieht. Aber offenbar hat große Literatur etwas, was sie dauerhaft macht und was Übersetzung vielleicht nicht oder nur selten habe. Ich kann es auch eigentlich nicht erklären, ich kann es einfach nur konstatieren und akzeptieren. Also man kann es in Teilbereichen sicherlich erklären. Also es ist einmal so, dass die Vorstellung von dem, was gutes Übersetzen ist, sich natürlich verändert. Das wird, wenn man Reichards Portrait-Übersetzung oder Zimmers Dubliners mit meinen Übersetzungen vergleicht, wohl noch nicht ausschlaggebend sein. Aber wenn man in noch ältere Übersetzungen reingeht, die es auch bei Joyce ja gibt, also Joyce wurde in den 20ern von Georg Gayard übersetzt, ziemlich komplett. Und die sind natürlich heute überhaupt nicht mehr genießbar. Da ist es dann zum Beispiel so, dass Studenten untereinander sich siezen. Das ist heute schwer erträglich, überhaupt bei der Lektüre. Ja. Gut, das ist eigentlich eher eine inhaltliche Geschichte. Aber Goyard macht auch etwas, was damals gang und gäbe war. Er übersetzt Namen oder deutscht sie ein. Also Stephen Dedalus heißt dann Stefan Daedalus und solche Geschichten.
Da haben sich einfach die Vorstellungen verändert, wie man übersetzt.
Ne? Ja. Und ich meine, man kennt das und akzeptiert das wohl bei Shakespeare-Übersetzungen, dass da auch die Namen übersetzt werden. Der Zettel im Sommernachtstraum heißt ja im Original nicht Zettel. Also es gibt halt Dinge, die zu bestimmten Zeiten üblich waren und es heute nicht mehr sind und vielleicht ändert sich sowas nochmal wieder. Das ist, glaube ich, das eine. Also die Vorstellung von guten und idealen Übersetzten ändert sich. Es änderten sich auch die Vorstellungen, wie nah man am Original sein muss oder darf oder wie eigenständig man sein muss und solche Dinge. Das andere, was sich ändert, ist einfach das sprachliche Umfeld. Und also ich bin nicht der Meinung, dass man Joyce in ein heutiges Deutsch, was auch nach heutigem Deutsch klingt, übersetzen muss. Im Gegenteil, das würde diesen Büchern nicht gut tun. Also nicht irgendwelche Szenen, Sprüche, Begriffe, wie auch immer. Aber Joyce ist auch kein Autor, den man irgendwie so altertümelnd übersetzen darf, sollte. Also er muss schon irgendwie zeitlos klingen. Und die Vorstellung von dem, was zeitloses Deutsch ist, ist aber leider nicht zeitlos.
Verändert sich also paradoxerweise.
Es sind immer mal einzelne Begriffe, einzelne auch rhetorische Figuren, grammatische Wendungen drin in diesen 40 Jahre alten Übersetzungen, deren Nachfolge ich sozusagen antrete, die heute befremdlich klingen. Ohne es zu sollen. Es gibt ja Dinge bei Joyce, natürlich immer, die befremdlich klingen sollen, aber da, wo es nicht befremdlich klingen soll und
die auf doch Kosten der Übersetzung gehen.
Ich meine, das wird natürlich meinen Übersetzungen auch irgendwann passieren. Oder ich bin ja auch eigentlich nicht mehr, gehöre nicht mehr der heutigen Welt an, wenn ich den Fernseher andrehe und im Wetterbericht heißt es dann die Temperaturen von der Nordsee und von der Ostsee, dann kriege ich das Gruseln, weil das für mich keine akzeptable Genitivkonstruktion ist. Aber so in diese Richtung bewegt sich gerade die deutsche Sprache. Und das heißt, wenn wir 20, 30 Jahre weiterschauen, werden Dinge, die mich wirklich zum Gruseln und Weglaufen bringen, Standard sein. Und das muss man, sollte man, darf man zumindest als Übersetzer auch berücksichtigen. Gut, dann könnten wir wieder zur Frage kommen, warum gilt das nicht für das Original? Aber das Original ist irgendwie, sakrosankt, unantastbar. Irgendwas irgendwas ist da noch, was ja, vielleicht es einiges ja, aufhebt. Es gibt ja auch, Literatur, die wirklich veraltet klingt.
Liest,
natürlich, genau. Klar. Ja. Also deutsche Literatur aus den 50er Jahren, mit wenigen Ausnahmen, liest sich extrem verstaubt.
Richtig, genau.
Und dass das keiner modernisieren will, liegt vielleicht einfach nur daran, dass man vernünftigerweise der Ansicht ist, Literatur muss man nicht irgendwie künstlich überarbeiten oder so. Ich weiß es nicht. Ne? Also man kann dann vielleicht noch Kinderfassungen daraus machen, aber wenn ich einen frühen Böll-Roman nehmen würde und sagen würde, den bringe ich jetzt in heutiges Deutsch, da würde ich wahrscheinlich sogar zu Recht einen übergezogen bekommen.
Wie gehst du an sowas heran? Also jetzt bei den Dubliners oder Dubliner konkret. Du hast jetzt diese 15 Geschichten und du hast den Auftrag des Verlags, die zu übersetzen. Wie läuft es so ab? Liest du die erstmal alle nochmal und machst dir Notizen oder fängst du einfach vorne an und arbeitest das so wie so eine nach der anderen ab oder wie läuft das?
Ja, letzten Endes fange ich vorne an und mache weiter, bis ich hinten angekommen bin. Wobei bei Joyce ich ja den Vorteil habe, ich kenne das Zeug alles, weil ich es oft und gerne gelesen habe. Und die Feinheiten sind mir natürlich manchmal nicht erinnerlich. Das finde ich aber gar nicht so schlecht. Dann habe ich als Übersetzer auch beim Arbeiten manchmal nochmal wieder ein überraschendes Moment und kann mich darüber freuen. Nachteil ist aber dann natürlich auch, dass ich irgendwas so und so übersetze und dann 20 Seiten später merke, es wird auf eine Weise darauf Bezug genommen, die dann mit meiner Übersetzung nicht mehr passt. Aber das macht ja nichts, das kann man alles wieder umschmeißen. Das kann man vor allen Dingen heutzutage machen, wo wir mit Computer arbeiten. Und also es war schlimmer zu Zeiten, wo alles in die Schreibmaschine getippt wurde und man dann nicht auf Knopfdruck alles verbessern konnte. Ich überrasche mich gerne auch mal als Übersetzer selber. Es gibt auf der anderen Seite sowieso beim Übersetzen immer Dinge, die man erstmal offen lassen muss.
Offen lassen? Hast du ein Beispiel?
Weil, irgendwelche Begriffe, wo ich erstmal nicht weiß, wie ich die richtig übersetze. Und dann wäre es grundverkehrt, an dieser Stelle hängen zu bleiben und 2 Wochen zu überlegen, was mache ich daraus? Und dann lasse ich halt eine Lücke oder Sternchen, was auch immer. Oder ich setze einen Platzhalter oder eine vorläufige Lösung in meine Datei und markiere das irgendwie. Und ich meine, Überarbeitungsschritte kommen sowieso. Aber manche Dinge kann man dann im Nachhinein, wenn man den Rest durchgeackert hat, auch besser einordnen und dann ergibt sich vielleicht auch von selbst eine Lösung. Also gerade bei Joyce natürlich, wo ja die Texte alle in sich tausendfach vernetzt sind. Also idealerweise müsste man als Übersetzer den ganzen Text im Kopf haben oder das einzelne Vokabular bei jeder Vokabel sofort im Kopf haben, die kommt ja noch 13 Mal vor, nämlich in diesem und jenem Kontext. Das ist ein bisschen schwieriger, muss man dann schon mal ein bisschen wieder nachsuchen. Also von vorn bis hinten durchgehen ist für mich schon eine gute Methode, aber das kann es nicht gewesen sein. Ich muss bereit sein, immer es wieder zu verändern und im Lichte der Seiten, die noch kommen, umzuschmeißen, das ist klar.
Die Ausgabe, die dann erschienen ist bei Maness, die hat 448 Seiten, da ist noch ein Nachwort dabei und Anmerkungen und alles Mögliche, aber mich würde mal interessieren, wie lange brauchst du für so ein Buch dann?
Oh, das ist eine Frage, die ich immer nicht beantworten kann, weil ich das schnell wieder vergesse. Ich glaube, ich habe rund ein Vierteljahr dran gesessen.
Ein Vierteljahr?
Aber
ist doch nicht lang.
Wenn ich das vor 25 Jahren gemacht hätte, hätte ich noch kürzer dran gesessen, weil ich damals so einen Übersetzungsstil hatte, dass ich, wenn ich mich überredet hatte, mit was anzufangen, dann am liebsten 7 Tage die Woche, 10 Stunden am Tag und so. Das mache ich heute nicht mehr. Wahrscheinlich würde ich es auch nicht mehr durchhalten.
Wie arbeitest du heute? Wie viele Stunden am Tag?
Wenn es vielleicht 5, 6 sind. Ja. Vor allen Dingen nicht so mit diesem Druck, es in einem Schlag durchzuziehen. Okay. Wobei das natürlich bei einem Buch wie den Dubliners gut geht, dann kann man sagen, ich mache jetzt diese Woche eine Geschichte und dann ist erstmal Schluss. Wenn ich hingegen einen durchgängigen Roman habe, ist es eigentlich schon blöd, immer wieder rauszukommen. Deswegen auch früher diese ich sage immer, ich bin so eine Art Quartalsarbeiter, wie so ein Quartalsäufer, der, wenn dann richtig zulangt und dann aber auch schnell mit durch ist. Es ist halt so, dass ich eigentlich in allen Übersetzungen, die ich je gemacht habe, logischerweise eine andere Sprache brauche als das, was ich so im Alltag spreche. Und wenn ich mich für 2 Stunden nur ransetzen würde und dann erst nächste Woche wieder, dann müsste ich wieder neu rein und das funktioniert gar nicht. Also da ist es schon oft auch wichtig, einfach drin zu bleiben, in diesem Duktus, in dieser besonderen Sprache. Es ist halt auch wie so eine Art Bauchrednerei. Ich behaupte ja auch, der Übersetzer darf keine eigene Sprache haben, sondern er muss eben diese vorgefundene Sprache, die aber dummerweise in der Fremdsprache lebt, die muss er nachahmen. Ja? Und deswegen ist das immer eine Sprache, die nicht meine ist und in die ich mich erst rein gewöhnen. Also ich muss irgendwie mich da reinstürzen und dann in diesem Fluss irgendwie mitpatschern.
Und bringt man sich da selber in so einen bestimmten Geisteszustand oder auch vielleicht in einen emotionalen Zustand, dass man dieses Bauchreden kann? Oder
ist das? Ja, es ist eigentlich ein Geisteszustand. Es ist erstmal ist es Bewusstsein für Sprache. Ne? Vielleicht auch so eine Art Nachahmertechnik. Ja, also so, wenn man lange mit jemandem zusammen gewesen ist, sagen wir mal 3 Tage rund um die Uhr mit jemandem auch viel gesprochen hat, kann man manchmal feststellen, dass man dessen Redewendung übernommen hat oder sowas. Also das wäre so das Ziel, sich so anstecken zu lassen, dass man seine eigene Sprache ablegt und diese fremde Sprache entwickelt. Die ist natürlich, wenn man sie vorfindet, keine deutsche Sprache, sondern in meinem Fall eine englische Sprache. Mhm. Aber trotzdem, wenn man sich der Nachteil und Vorteil gleichermaßen des Übersetzers oder der Übersetzerin ist ja, dass man so dicht am Text dran ist wie niemand sonst. Also ein Literaturwissenschaftler, der großer Experte für einen Autor sein kann, wie er will, der kann Seiten überspringen, Dinge auslassen, die ihm gerade nicht im Kram passen. Aber beim Übersetzen muss ich an jedem Satz, an jedem Wort, an jeder Zeile ganz eng herummurksen. Und wenn ich das ein Weilchen gemacht habe, dann wird mir das erstmal wie zu so einer zweiten Haut. Und dann ergibt sich, es sei denn, es läuft irgendwie ganz schlecht, ergibt sich in der Regel dann schon auch ein Duktus im Deutschen, von dem zumindest ich als Übersetzer finde, er ist genau die Entsprechung zu dem, was ich hier vorgefunden habe, hoffentlich. Ja. Und wenn das passiert, bei Joyce ist es halt so, dass man alle paar Seiten im Grunde wieder was Neues braucht. Aber es gibt ja auch extremere Fälle, wenn ich zum Beispiel mich erinnere an den Huckleberry Finn, den ich vor 25 Jahren oder so übersetzt habe. Das war auch so ein Ding, was ich auf einen Schwung runtergerasselt habe. Weil das einfach, es ist nicht einfach ein Fluss, in dem ich mitschwimme, das ist schon eher ein Katarakt oder ein Wasserfall oder so, also das brandet einfach über einen hin und da muss man irgendwie sehen, dass man da einen Weg findet und vor allem einen Sprachgestus findet. Und es ist dann auch noch ein mündlicher Sprachgestus eigentlich bei Mark Twain. Und wenn das klappt, oder wenn ich das Gefühl habe, andere mögen das dann anders beurteilen, aber wenn ich das Gefühl habe, das klappt, ich bin da in etwas drin, wo es alles aufgeht und wo es wirklich funktioniert, dann ist das natürlich eine große Freude.
Das war der erste Teil des Gesprächs mit Friedhelm Rathjen. Ich möchte mich jetzt schon mal bei ihm ganz herzlich bedanken. Im zweiten Teil gehen wir dann die Werke von Joyce weiter durch. Da wird es dann erstmal um das Porträt des Künstlers als junger Mann gehen. Ich hoffe, wir sehen uns auf ulysses-lesen.de und ansonsten verabschiedet sich bis dahin Ralf Schlüter. Tschüss!